Podcast.
Haben Sie schon mal eine Pfändungsmarke gesehen? Wenn nicht, spricht das durchaus für Ihre Bonität. Wenn Sie eine Pfändungsmarke aber einmal schon vor sich gehabt haben, dann wird Ihnen vielleicht aufgefallen sein, dass auf dieser Marke der Bundesadler abgebildet ist. Und dennoch spricht man landläufig davon, dass der Kuckuck aufgeklebt wurde. Das kommt schlichtweg daher, dass der Kuckuck in der Heraldik das Gegenstück zum stolzen Adler ist. Es handelt sich daher um eine scherzhafte Verhöhnung des Adlers. Wir wollen heute aber nicht über Heraldik, Adler oder Kuckucksvögel sprechen, sondern über den Abschluss eines 30-jährigen Reformpakets, das nunmehr mit 1.7.2021 in Kraft tritt. Die Rede ist von der Gesamtreform des Exekutionsrechts. In diesem Sinne ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des BEHB-Podcast. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, wir besprechen unsere Themen im BEHB-Podcast immer mit einer Expertin. Heute mit einer, die sich mit der Gesamtreform des Exekutionsrechts intensiv auseinandergesetzt hat. Dr. Andrea Kasper, Rechtsanwaltsanwärterin bei BEHB und Expertin in zivilrechtlichen Fragen. Frau Kollegin, danke für Ihre Zeit und schön, dass wir heute mit Ihnen sprechen dürfen.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr über die Einladung und natürlich auch mit Ihnen die Gesamtreform zum Exekutionsrecht besprechen zu dürfen.
Dieses Exekutionsrecht bzw. die Reform, die hat ja bereits im Jahr 1991 gestartet, also vor gut 30 Jahren. Ich darf, glaube ich, für uns beide sprechen, wenn ich sage, dass wir zum Beginn dieses Reformprozesses noch ganz weit weg waren von der Materie vom Exekutionsrecht. Die Reform, so habe ich mir sagen lassen, soll jedenfalls den Zweck verfolgen, das Exekutionsrecht effizienter zu machen. Man darf mit einem Augenzwinkern hinzufügen, nach 30 Jahren Reformbearbeitungszeit darf man das vielleicht auch hoffen. Aber bevor wir uns damit näher beschäftigen, hält die Reform, hier quasi als Spoiler, was sie verspricht?
Ja, also es ist vollkommen richtig. Die Exekutionsnovelle umfasst ein riesiges, umfassendes Programm. Nach 30 Jahren, wie Sie schon gesagt haben, sollte das wohl auch so sein. Inwiefern jetzt die Neuregelungen dann tatsächlich zur Effizienz des Exekutionsrechts beitragen werden, wird sich wohl eher noch zeigen. Aber obwohl die GREX, das ist im Übrigen die Abkürzung eben für die Gesamtreform des Exekutionsrechts, natürlich bestimmt neue Herausforderungen auch mit sich bringen wird, insbesondere was die Frage betrifft, wie sich die Zusammenarbeit mit dem Verwalter gestalten wird in der Praxis, gehen aber die Impulse der GREX natürlich jedenfalls in die richtige Richtung.
Jetzt ist das Exekutionsrecht ja sicher eines jener Rechtsgebiete, das dem durchschnittlichen Rechtsanwender nicht täglich begegnet. Zumindest möchte man das wahrscheinlich hoffen. In welcher Lage muss ich mich denn überhaupt befinden, damit ich mit dem Exekutionsrecht in Berührung komme? Wo findet es Anwendung?
Ja, das Exekutionsverfahren, das dient ja der Durchsetzung von Gläubigeransprüchen mit eben staatlichen Mitteln. Also wesentliche Voraussetzung ist deshalb, dass man einen sogenannten Exekutionstitel hat. Im Bereich des zivilrechtlichen Erkenntnisverfahrens ist es beispielsweise ein Leistungsurteil oder ein Leistungsbeschluss, in dem dann ein vollstreckbarer Anspruch des Gläubigers gegen den Schuldner festgestellt wird. In einfachen Worten, ich habe ein rechtskräftiges Urteil, in dem das Gericht meinen Vertragspartner beispielsweise zur Zahlung von 15.000 Euro an mich verpflichtet hat. Und wenn aber mein Vertragspartner jetzt trotz dessen nicht zahlt, dann muss ich im Wege der Exekution diese Forderung gegen ihn durchsetzen. Also ich kann natürlich nicht selbst hinfahren und dort meine 15.000 Euro von meinem Vertragspartner verlangen, sondern das läuft dann über das Exekutionsverfahren.
Und wenn ich jetzt ein solches Urteil oder einen Titel habe, also eine gerichtlich vollstreckbare Forderung und der Schuldner bezahlt eben, wie Sie es gerade als Beispiel genannt haben, tatsächlich nicht, wie bekomme ich jetzt im Konkreten meine Schäfchen ins Trockene? Welche Möglichkeiten habe ich? Da gibt es ja den Begriff der Pfändung. Man kennt so landläufig dieses Bild, dass die teure Uhr vom Gerichtsvollzieher gepfändet wird, die der Schuldner am Handgelenk trägt. In der Praxis ist das wahrscheinlich nicht ganz so stilvoll. Wie darf man sich das vorstellen? Welche Möglichkeiten hat man?
Ja, also wichtig ist einmal, dass das Exekutionsverfahren nur auf Antrag eingeleitet wird. Das heißt, ich muss als betreibender Gläubiger jedenfalls einmal einen Antrag bei Gericht stellen. sind dann die gesetzlichen Voraussetzungen für die Einleitung des Exekutionsverfahrens auch gegeben, dann sind die staatlichen Organe auch verpflichtet, tätig zu werden. Also insofern hat man quasi einen Vollstreckungsanspruch. Gepfändet werden können beispielsweise Vermögenswerte wie GmbH-Anteile, aber auch zum Beispiel Patentrechte, Bestandrechte. Nach der Reform sind im Übrigen eben auch so Ausfolgungsansprüche als Vermögenswerte nun definiert, aber auch Forderungen, Liegenschaften und eben sogenannte Fahrnisse, also beweglich-körperliche Sachen wie beispielsweise ein Auto.
Die Fahrnisse sind natürlich die Bereiche, die man eben so landläufig kennt. Und wenn man dieses Bild vor Augen hat, dass der Gerichtsvollzieher an eine Wohnungstür klopft und dann die Wohnung betritt oder sich eben Zutritt verschafft und dann steht er in dieser Wohnung, kann er alles pfänden oder gibt es da Grenzen, was dem Schuldner tatsächlich verbleiben muss?
Ja, also es gibt definitiv Grenzen, die das Gesetz vorsieht. Generell ist es bei der Fahrnisexekution so, dass der Gerichtsvollzieher die pfändbaren Gegenstände in einem Protokoll aufnimmt und dann alles pfänden darf, was sich in der Gewahrsame, wichtig, also das ist die tatsächliche Verfügungsgewalt des Verpflichteten, auch befindet. Also es ist nicht erforderlich, jetzt, dass die Sache zwangsläufig im Eigentum des Verpflichteten steht. Natürlich gibt es da dann auch Möglichkeiten für den Eigentümer, sich zu wehren mit der sogenannten Extendierungsklage. Aber das ist ein anderes Thema. Der Gläubiger kann auch die Verwahrung dieser Gegenstände dann beantragen, aber tut er dies nicht, dann verbleiben diese beim Schuldner und da erfolgt dann die Pfändung, wie Sie eingangs schon so nett uns hingeführt haben zum Thema, durch das Aufkleben des erwähnten Kuckucks, also der Pfändungsmarke. Die Grenzen im Gesetz definiert auch, also unpfändbar ist da beispielsweise alles, was für eine bescheidene Lebensführung an entsprechenden Hausrat benötigt wird, beispielsweise jetzt ein Kühlschrank, ein Bett kann nicht gepfändet werden. Oder Arbeitsmittel oder Gegenstände, die zur Berufsausübung benötigt werden, zum Beispiel auch ein PC. Haustiere, hier ganz interessant, entfällt jetzt nach der Reform auch die Wertgrenze, die nach der alten Rechtslage gegolten hat. Aber natürlich darf auch zum Beispiel nicht der Ehering oder Familienbilder gepfändet werden. Sehr wohl gepfändet werden können aber beispielsweise das Auto, wenn es nicht unbedingt notwendig für die Berufsausübung ist beispielsweise, oder ein Fernsehgerät, Ausrüstung wie Ski oder auch Mastvieh, Zuchtvieh, all diese Dinge können gepfändet werden. So viel zur Fahrnisexekution, also bei beweglichen körperlichen Sachen. Bei der Forderungsexekution gibt es auch einen sogenannten unpfändbaren Freibetrag. Das ist das sogenannte Existenzminimum, das dann dem Arbeitnehmer in den meisten Fällen verbleiben muss, damit er halt sein Leben noch weiter bestreiten kann.
Das ist dann das Thema dieser Drittschuldnerforderungen. Personalverrechnerinnen und Personalverrechner sind wahrscheinlich immer wieder mit solchen Themen beschäftigt. Drittschuldner, damit wir das sozusagen der Vollständigkeit auch haben, das ist dann der Arbeitgeber, der das Entgelt bezahlt?
Ja, ganz genau richtig. Also Exekutionsobjekt ist bei der Forderungsexekution ja eben eine Geldforderung des Verpflichteten gegenüber einer dritten Person. Und diese dritte Person wird dann als Drittschuldner bezeichnet. Im Vordergrund, ganz richtig, steht eigentlich in den meisten Fällen eben die Forderung auf Einkommen aus unselbstständiger Tätigkeit, sprich der Lohn und das Gehalt, und der Drittschuldner ist dementsprechend dann auch eben der Dienstgeber oder Arbeitgeber des Verpflichteten.
Aber das muss nicht zwingend sozusagen eine Gehaltsforderung sein, sondern das können andere regelmäßige Geldbeträge, die zum Fließen
sind. Ganz genau richtig.
Ganz kurz noch zu den Fahrnisexekutionen. Gepfändete Fahrnisse, die werden dann versteigert oder wie werden die verwertet?
Genau, also im Regelfall werden die versteigert. Das ist auch jetzt noch nach der Reform die gängige Praxis, die hier angewendet wird. Die Besonderheit besteht jetzt hier darin, dass in vielen Fällen der Verwalter auch dafür zuständig ist, sich darum zu kümmern, also um die bestmögliche und schnellstmögliche Verwertung dieser Gegenstände sich kümmern muss.
In dieser Reform des Exekutionsrechts ist eine sogenannte Konzentration der Zuständigkeit vorgesehen. Um was geht es da?
Das bezieht sich auf den Gerichtsstand. Also nach der Reform ist jetzt grundsätzlich immer das Bezirksgericht am allgemeinen Gerichtsstand des Verpflichteten zuständig für die auf bewegliches Vermögen gerichtete Verfahren zur Hereinbringung von Geldforderungen. Ganz interessant, der Grundsatz der Perpetuatio fori gilt nicht. Das heißt, verlegt der Verpflichtete jetzt seinen allgemeinen Wohnsitz im Inland, so sind einmal grundsätzlich alle Exekutionsverfahren dann an das Gericht zu überweisen, in dessen allgemeinen Gerichtsstand der Wohnsitz dann verlegt wurde. Ausnahmen bestehen natürlich, vor allem beispielsweise für die Durchführung des Verteilungsverfahrens eines bereits erzielten Erlöses. So legt es das Gesetz fest. Generell soll jetzt durch die Zusammenfassung dieser Verfahren voneinander abweichende Entscheidungen vermieden werden. Und das war ja auch ein großes Ziel der Exekutionsreform.
Das heißt sinngemäß auch ein One-Stop-Shop-Prinzip im Exekutionsverfahren.
Ja, so kann man das ganz kurz und prägnant auf den Punkt bringen.
Und diese Reform beinhaltet jetzt auch den Begriff der sogenannten Exekutionspakete, also eigentlich ein ganz neuer Begriff im Exekutionsrecht. Und da gibt es sogenannte einfache und erweiterte Exekutionspakete. Was hat es mit diesen Paketen auf sich?
Ja, auch die Exekutionspakete wurden mit dem Ziel neu eingeführt, das Verfahren für die Gläubiger zu vereinfachen. Vorauszuschicken ist, dass es auch derzeit natürlich noch möglich ist, dass man bestimmte Vermögensobjekte direkt bezeichnet und die Exekution darauf beantragen kann. Auch die Entscheidung über das Exekutionsmittel verbleibt mir als Gläubiger noch weiterhin. Aber eben, wenn kein Exekutionsmittel beantragt wird, so geht dann das Gericht ganz automatisch von einem einfachen Exekutionspaket aus und dieses umfasst dann eben automatisch den Antrag auf Bewilligung der Exekution auf bewegliche Sachen und Papiere, die Gehaltsexekution und die Aufnahme eines Vermögensverzeichnisses. Also man hat dort jetzt versucht, die in der Praxis gängige Kombination von Fahndungs- und Forderungsexekution zu formalisieren. Und im Ergebnis bedeutet das jetzt, dass eben der betreibende Gläubiger eben kein Exekutionsmittel mehr bestimmen muss und das Gericht auf eine standardisierte Vorgangsweise zurückgreifen kann, eben ohne den Exekutionsantrag zur Verbesserung zurückzustellen zu müssen. Ja, und im Wesentlichen soll eben genau das dann dem Gläubiger die Exekutionsführung erleichtern.
Das ist eine vereinfachte und damit hoffnungsweise auch raschere Verfahrensabwicklung ist hier
genau, die Prämisse. Genau, das wäre das Ziel. Wir werden sehen, wie sich das dann in der Praxis dann darstellt. Das erweiterte Exekutionspaket dagegen, das kann man beantragen, wenn die Fahndungsexekution im Rahmen des einfachen Exekutionspakets erfolglos war und oder beziehungsweise die einzubringende Forderung jetzt wie in meinem Beispiel vorher über 10.000 Euro beträgt, dann ist man berechtigt, das erweiterte Exekutionspaket zu beantragen. Und in diesem Fall leitet dann das Gericht eben die Forderungsexekution, die Fahndungsexekution, die Exekution auf Vermögensrechte sowie die Aufnahme eines Vermögensverzeichnisses ein. Und das ganz Spannende und Besondere liegt jetzt auch darin, dass im Rahmen des erweiterten Exekutionspaketes das Gericht einen Verwalter zu bestellen hat. Der wird ja auch neu in die Exekutionsordnung hier eingeführt.
Stichwort Verwalter, Sie haben ihn auch vorher schon erwähnt, also ganz ein zentraler Bereich, glaube ich, dieser Reform. Das neue Exekutionsrecht beinhaltet eben die Möglichkeit, den Vollzug an einen Verwalter, ich darf es sagen, outzusourcen, wenn das der passende Begriff ist. Also eine durchaus zentrale Änderung. Welche Rechte hat jetzt dieser Exekutionsverwalter und von wem wird er bestellt?
Mhm. Ja, also vorauszuschicken ist einmal, dass das Vorbild eben für diese Einführung des Verwalters bzw. Exekutionsverwalters, der sich im Insolvenzverfahren sehr bewährte Insolvenzverwalter war. Und Ziel dieser Neuerung ist wiederum eine Erleichterung der Exekution auf Forderungen und Vermögensrechte, nämlich indem der Verwalter nämlich Exekutionsobjekte ermittelt, die pfändbaren und geeigneten Vermögensrechte auswählt und diese dann auch im Anschluss be- und verwertet. Also unterm Strich kann man sagen, der Verwalter im Exekutionsverfahren übernimmt eben Aufgaben des Gerichtsvollziehers, aber auch Aufgaben des Exekutionsgerichtes, also Aufgaben des Gerichtsvollziehers insofern, dass er beispielsweise beim Verpflichteten in die Wohnung gehen darf und sich anschauen darf, was sind da für Gegenstände oder auch in Geschäftsräume, je nachdem, wer jetzt der Verpflichtete ist. Anders als aber der Gerichtsvollzieher hat er auch beispielsweise die Möglichkeit, mit dem Verpflichteten Ratenzahlungsvereinbarungen zu treffen, sofern der Gläubiger das nicht im Antrag ablehnt, also das ist möglich. Dem Verwalter kommt aber auch zum Beispiel das Recht zu Kündigungen auszusprechen und das Recht auf Teilung oder Auseinandersetzung geltend zu machen. Ihm obliegt auch eben die Wahl der konkreten Verwertungsart. Also insofern hat er schon ein umfassende Rechte und lediglich eine Mitteilungspflicht gegenüber der Parteien. In dem Zusammenhang habe ich vorher auch eben gemeint, wird es bestimmt auch interessant, wie man das dann in der Praxis handhabt, wie dann hier die Kommunikation mit dem Verwalter dann tatsächlich auch funktionieren wird. Wer bestellt jetzt den Verwalter? Ja, das Gericht. Und zwar kann das Gericht dabei jede unbescholtene, verlässliche und geschäftskundige Person zum Verwalter bestellen, die über die notwendigen und besonderen Kenntnisse verfügt, so sagt es die Exekutionsordnung. Fakt ist, es gibt eine Liste beim OLG Linz, dort kann sich jedermann eintragen und das Gericht kann auf diese Liste zurückgreifen und eine Person, auf die diese Kriterien zutreffen oder diese Voraussetzungen erfüllt, auch dann bestellen. Ganz interessant natürlich ist, dem Verwalter steht natürlich auch eine Entlohnung zu. Das Gesetz sagt hier mindestens 500 Euro, aber grundsätzlich ein Prozentbetrag von dem durch die Verwertung erwirtschafteten Betrag. Na, dass ich es rausbekomme hier. Jedenfalls sind die Kosten vom Gläubiger zu bevorschussen. Andernfalls unterbleibt die Bestellung. Also für die Gläubiger doch auch hier kommen Kosten vorab auf einen zu, die jetzt nach der jetzigen Rechtslage eben nicht vorhanden sind.
Aber man sieht hier eine gewisse Parallele, und Sie haben es auch vorhin erwähnt, zum Insolvenzrecht, eine Ähnlichkeit zum Insolvenzverwalter. Abgesehen von dieser Ähnlichkeit, jetzt hat so mancher Gläubiger wahrscheinlich schon die Erfahrung gemacht im bisherigen Exekutionsrecht, dass ein Exekutionsverfahren nicht fortgeführt wird, weil über den Schuldner das Insolvenzverfahren eröffnet wurde und dann das Exekutionsverfahren entsprechend nicht mehr weitergeht. Gibt es abgesehen davon weitere Verknüpfungen des Exekutionsrechts mit dem Insolvenzrecht oder ist das Thema des Verwalters hier sozusagen der einzige neue Anknüpfungspunkt, der beide Rechtsgebiete aneinander ein wenig thematisch oder systematisch, muss man sagen, annähert?
Nein, also es ist eigentlich auch ein sehr wichtiger Punkt der Novellierung der Exekutionsordnung, nämlich dass diese Verknüpfung zur Insolvenzordnung erreicht werden soll. Es ist nach der neuen Bestimmung jetzt eben so, wenn sich bei der Ermittlung des Vermögens im Exekutionsverfahren herausstellen sollte, dass die verpflichtete Partei offenkundig zahlungsunfähig ist, dann haben entweder das Vollstreckungsorgan oder der Verwalter, je nachdem, mit der Vollziehung der Exekutionshandlung innezuhalten. Das heißt, in so einem Fall muss dann das Exekutionsgericht die Parteien einvernehmen und wenn tatsächlich die Zahlungsunfähigkeit besteht, diese auch beschlussmäßig festzustellen und den Umstand dann nach Eintritt der Rechtskraft öffentlich bekannt zu machen. Also das ist ein wesentlicher Punkt. Natürlich kann, und das ist auch ein Vorteil, jetzt der Gläubiger die Fortsetzung beantragen, nämlich wenn jetzt herauskommen sollte, es liegt eben doch Zahlungsfähigkeit vor oder eben der Insolvenzantrag wurde abgewiesen, dann ist die Fortsetzung möglich. Auch wenn zum Beispiel die Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels kostendeckenden Vermögens abgewiesen wurde oder ein über das Vermögen der verpflichteten Partei eröffnetes Insolvenzverfahren aufgehoben wurde. Forderungen gegen einen insolventen Schuldner allerdings, also liegt wirklich Zahlungsunfähigkeit vor, dann wird dies im Rahmen eines Gesamtvollstreckungsverfahrens nach insolvenzrechtlichen Grundsätzen hereingebracht oder soll hereingebracht werden. Und das soll wiederum eine aussichtslose und kostenintensive Exekution hintanhalten. Also dem soll da vorgebeugt werden. Ja, in diesem Zusammenhang ist vielleicht auch interessant, dass die Möglichkeiten der elektronischen Abfrage von Daten erweitert wurde. Natürlich muss man ja irgendwie herausfinden, was ist Stand des Verfahrens. Demnach soll auch in Zukunft die rechtskräftig gewordene Feststellung der offenkundigen Zahlungsunfähigkeit abgefragt werden können, unter anderem.
Also wir sehen eine Vielzahl von Neuerungen, die auf die Exekutionsrechtlerinnen und Rechtler zukommen, wenn man bedenkt, dass es ungefähr 1 Million Exekutionsverfahren im Jahr in Österreich gibt, dann sieht man auch die Bedeutung dieser Reform in der Praxis, wenn auch so manche Schuldner mehrere Exekutionen vielleicht gleichzeitig treffen. Insofern relativiert sich das vielleicht diese Zahl ein wenig. Frau Kollegin, jedenfalls Ihnen herzlichen Dank für Ihren Besuch bei uns im Podcaststudio und für Ihre Ausführungen.
Ja, vielen Dank, es hat mich sehr gefreut.
Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Fragen haben zum Exekutionsrecht und darüber hinaus, unsere Expertinnen und Experten stehen Ihnen in gewohnter Weise zur Verfügung. Klicken Sie auch bei uns auf unseren sozialen Medien, auf unseren Facebook-Kanal und auf LinkedIn herein. Besuchen Sie uns auf unserer Webseite behb.at. Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen. Ihr Johannes Neumann.